Ihr Lieben, besonders liebe Frauen, ich möchte euch heute mal erklären, wie Männer funktionieren. Wenn ihr mal überlegt, das Erste, was man morgen so macht, oder das Zweite, nämlich sein Bett machen, jeden Morgen immer wieder sorgfältig das Bett glatt streichen, das Kissen aufschütteln und so weiter, das ist für Männer wahnsinnig schwer. Das können Männer gar nicht, das liegt uns irgendwie nicht so wirklich im Blut, denke ich. Wenn wir dagegen mal gucken, wenn es darum geht, ein Haus zu bauen oder wenigstens eine Gartenhütte, dann sieht die Sache anders aus. Das können wir eigentlich ganz gut. Und formuliert hat das mein Nachbar, der heißt Hornbach, und der hat in seiner Werbung folgendes Bild geschaltet: Worte allein renovieren keine Häuser, mach es zu deinem Projekt. Durfte ich mir eine ganze Zeit angucken, weil da fahre ich jeden Morgen dran vorbei. Ja, mach es zu deinem Projekt. So wie dieser Mann da steht, denk mal, so fühlt sich ein Mann, wenn er ein Haus gebaut hat oder wenigstens eben eine Gartenhütte oder vielleicht auch nur, wenn er tapeziert hat. Oder sagen wir ganz ehrlich, wahrscheinlich fühlt sich ein Mann auch so, wenn er das Bett gemacht hat. Das kommt ja nicht so regelmäßig vor. Aber, und hier kommen wir auch schon zu so einem gewissen Bruch in der ganzen Angelegenheit, das funktioniert nicht. Nämlich genau dieses tägliche, regelmäßige, immer wieder kontinuierlich dasselbe machen. Das ist etwas, glaube ich, was uns Männern schwerfällt. Es fehlt dann irgendwann die Herausforderung, das Neue, das, naja, seien wir ehrlich, das gelobt werden, die großen Ziele. Und wenn wir aber an so ein Projekt denken, das funktioniert natürlich auch nicht. Man kann nicht ein Haus nach dem anderen bauen, wenn man jetzt nicht gerade Bauträger ist. Das heißt, man macht so ein Projekt, man gibt alles und dann kommt danach eine gewisse Leere. Diese gewisse Leere, die kennen wir vielleicht auch, wenn wir keine Häuser bauen, keine Heimwerker sind. Wenn man einen Marathon läuft, wenn man eine Gemeinde gründet, das sind immer so Wow-Momente, das ist ein Projekt und danach gibt es häufig einen Absturz, eine innere Leere. Und um diese innere Leere soll es heute Morgen gehen. Zwar möchte ich euch mit hineinnehmen in die Geschichte von Elia aus 1. Könige 18. Das ist sehr viel Text, deswegen werde ich so ein bisschen was davon einfach frei erzählen, ja, damit ihr da mit hineingenommen werdet, ohne dass wir jetzt da 5 Kapitel Bibel lesen müssen. Das würde wahrscheinlich den Ablauf ein bisschen sprengen. Schauen wir uns diese 3000 Jahre alte Geschichte mal an oder hört mit hinein. Ja, also es war so, dass das Volk Israel zu dem Zeitpunkt abgefallen war von Gott, dass der König Ahab eine Phönizierin namens Isabel geheiratet hat, die neben dem Glauben an Gott, an Jahwe, den Baalskult eingeführt hat. Und dieser Baalskult, der drohte auch, den Glauben an Gott immer weiter zu verdrängen. Die Priester sind verfolgt worden und das war keine gute Zeit für Leute, die eben an Gott geglaubt haben. Und Gott hat deswegen Elia losgeschickt zu Ahab und hat ihm gesagt, ich werde jetzt viele Jahre lang keinen Regen mehr schenken. Es wird einfach nicht mehr regnen, ihr werdet nichts mehr zu essen haben, infolgedessen, weil es eben auch keine Ernte gibt. Und so geschah es dann auch. Es gab eine jahrelange Dürre und das Volk fing an zu hungern. 3 Jahre lang. Und nach diesen 3 Jahren, da hat Gott Elia gebeten, jetzt oder aufgetragen, dass er zu Ahab gehen soll, dass er sagen soll, es ist jetzt genug. Wir machen jetzt einfach mal eine Art Volksversammlung. Da kommen 450 Baalspriester, wahrscheinlich die Gesamtheit aller Baalspriester, oder zumindest der große Teil davon. Die dürfen Opfer bringen. Und die einzige Bedingung war, sie durften das Opfer nicht selber anzünden, sie durften es eben nur bringen. Und die Auflage war, Baal selber muss dieses Opfer annehmen und eben in Brand versetzen. So geschah es, die haben sich alle versammelt, das Volk, die Baalspriester, die Anhänger Gottes, und einen halben Tag lang tanzten die Baalspriester um diesen Altar, sangen, ritzten sich und was sie eben alles taten, was ihrem Kult entsprach, und es passierte am Ende gar nichts. Elia hat sie dann verspottet, sie haben immer weitergemacht und irgendwann hat man es abgebrochen, weil einfach nichts passierte. Dann war Elia an der Reihe, der hat den zerstörten Altar wieder aufgebaut, den Altar Gottes, hat das Brandopfer zubereitet und hat es dann aber am Ende noch mit Wasser übergossen und hat einfach zu Gott gebetet, hat Gott angerufen. Und ja, diese Bibelstelle, die sollten wir schon lesen. Vielleicht können wir die gerade mal an die Wand beamen. Als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie daselbst. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und ehe sie sich's versahen, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel, und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Das ist mal ein Projekt, oder? Wenn man so überlegt, was kann man alles in einem Projekt machen, dann haben wir hier eine Prophetie, eine Volksversammlung, ein Feuerwunder, einen Kampf, ein Regenwunder und am Ende von all diesen Sachen, da läuft dann noch ein Halbmarathon. Das ist ungefähr die Entfernung nach Jezreel. Schneller als Pferde das können. Ja, so eindeutig wünschen wir uns Gottes Handeln, Gottes Eingreifen, Gottes Wege wahrscheinlich auch in unserem Leben, oder? Elia hat diesen Auftrag von Gott bekommen. Er hat ihn ausgeführt mit Eifer, mit Herzblut. Und er hat im Prinzip all das reingegeben, was er konnte, um dieses Ziel zu erreichen. Deswegen möchte ich diese Art von Glauben, die Elia da zeigt, Tatglauben nennen. Ja, all das, was er getan hat, geglaubt hat, mündete halt eben in diese Taten, die er gemacht hat. Ich kann mir eigentlich gut vorstellen, wie ein Mann auf der Hornbach-Werbung, der jederzeit bereit ist, zu brennen für etwas und das zu seinem Projekt zu machen. Er ist erfolgreich, wie wir sehen. Ja, alle Handlungsstränge laufen perfekt zusammen. Die Prophezeiung erfüllt sich. Er erlangt den vollständigen Sieg und der Baalskult ist am Ende. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es gibt ein Fragezeichen in diesem Text, denke ich. Wahrscheinlich hat es euch allen beim Lesen so ein bisschen die Fragezeichen in den Kopf gedrängt, das ist das Töten der Baalspriester. Nach unseren ethischen Vorstellungen, nach unseren Vorstellungen von der Liebe Gottes ist das sicherlich etwas, was wir, ja, ich sag mal gelinde, einfach nicht gut finden. Ja, man kann natürlich noch viel mehr dazu sagen. Ich möchte es nicht auswalzen. Ich glaube, man könnte über Schuld und Nichtschuld und diese Geschichten eine ganz eigene Predigt halten oder vielleicht sogar viele Predigten. Ich möchte vielleicht nur so viel dazu sagen an der Stelle. Nach dem damals gültigen mosaischen Gesetz hatte er das Recht dazu. Ja, also haltet die Gemeinde, na gut, die Gemeinde war es nicht, aber haltet das Volk Israels rein. Aus 5. Mose 13 gibt es Bibelstellen. Entfernt das Böse aus der Mitte und die Verführung zum Götzendienst, was die Baalspriester gemacht haben, stand unter der Todesstrafe. Trotzdem ist es natürlich eine Frage, war das, was er da jetzt getan hat, wirklich der Auftrag Gottes? Hat Gott ihm jetzt wirklich gesagt, jetzt ist das Opfer da gebracht worden, ich habe das Opfer genommen, die Leute haben es gesehen, schlachte sie nochmal ab. Dazu sagt die Bibel eigentlich gar nichts. Man kann also durchaus die Meinung vertreten, dass die Tötung der Baalspriester vielleicht sozusagen auch so eine Art Kehrseite war von diesem überschäumenden Tatglauben, von diesem Brennen, was Elia gemacht hat, dass er dann einfach gar nicht mehr aufhören konnte und immer weitergemacht hat. Und irgendwann das Ganze dann vielleicht auch einfach mal gekippt ist in Richtung eigenmächtiges Handeln, dass er vielleicht in so eine Art Rausch gekommen ist, wirklich Gott zu folgen, was gut ist, der dann aber am Ende ins Menschliche kam und vielleicht in einem Blutrausch geendet ist. Und das ist, glaube ich, auch so die Gefahr, die so ein Tatglaube hat, dass man sich einfach fragen muss, was von dem, was ich jetzt hier eigentlich tue, ist Gottes Wille und was von dem ist eigentlich mein menschliches Handeln. Lasst uns den Text mal weiterlesen, was jetzt kommt, in 1. Könige 19. Steht, und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter ein Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Ja, wir sehen hier an dieser Stelle also nicht nur ein Fragezeichen, sondern wenn wir genauer hingucken, oder wir müssen gar nicht so genau hingucken, es ist letztlich der komplette Absturz. Ja? Also dieser absolute Triumph über die Annahme von dem Opfer, das Gott gemacht hat, ist in einen kompletten Absturz gemündet. Nach dem strahlenden Wunder, was da passiert ist, sind die Leute mitnichten jetzt alle überzeugt und sagen: Mensch, der Elia, der hat das ja super gemacht, jetzt wollen wir mal nicht mehr so auf Isabel hören. Nein, sein Leben ist bedroht und der Baalskult ist überhaupt nicht am Ende. Also die 450 waren wahrscheinlich nicht alle, es gab wahrscheinlich weitere Baalspriester noch und steht jetzt nicht in dem Text drin, aber wenn man sich damit beschäftigt, der Baalskult ist überhaupt kein bisschen am Ende, er geht einfach weiter und Elia flieht vor Angst nach Israel, durch ganz Israel läuft er in die Wüste und verfällt in eine Depression, in ein Burnout, würde man vielleicht heute sagen. Für ihn in dieser Lage scheint jetzt alles sinnlos und verloren. Es gibt keine Perspektive mehr. Er hat ja alles getan nach dieser Prophetie und nach diesem Wunder. Was hätte er jetzt da an dieser Stelle noch machen können? Jetzt sieht er nur noch sich selbst, die Sinnlosigkeit, in der er sich befindet, die Perspektivenlosigkeit, seine Schwachheit, die Ohnmacht. Man kann sich fragen, was ist denn das, was er da eigentlich macht? In der Wüste ohne Wasser unterm Ginsterbusch sitzen, ist das jetzt ein Selbstmordversuch, könnte man kritisch fragen? Oder gibt er einfach alles in Gottes Hand? Ein Satz, der fällt besonders auf, finde ich, das ist: Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Ich finde, das sagt vielleicht auch einiges über die Motivation von Elias aus. War es jetzt nur seine Absicht, seine Väter zu übertreffen? Hat er das Ganze nur gemacht, um seinen eigenen Ruhm nach oben zu bringen? Oder hat er das für Gott gemacht? Wo steht er denn jetzt? Ist das Hochmut oder ist es Verzweiflung, was er macht? Ich würde gerne nochmal den Text von einer anderen Perspektive beleuchten und mich einfach fragen, um was geht es hier denn eigentlich? Was ist sozusagen der Knackpunkt dieses Textes, um was es hier eigentlich geht? Und ich bin der Meinung, es geht um Sünde. Es geht um die Sünde vom Volk Israel, von den Menschen überhaupt. Ich glaube, dass es so ist, dass Elia zerbricht an der Sünde des Volkes Israel und er zerbricht an seiner Unfähigkeit, diese Sünde loszuwerden. Er hat ja dagegen gekämpft, die Leute zu Gott zurückzubringen, mit Gottes Kraft, mit Gottes Gesetz an seiner Seite. Und jetzt, ja, könnte man sagen, hat er diese Sünde vielleicht einfach so mitgenommen, mit hinein in die Wüste, so wie man das früher in Israel gemacht hat, mit so einem Sündenbock, dem hat man praktisch die Sünde des Volkes aufgelegt, dann hat man ihn ab in die Wüste geschickt, naja, und dann ist er wahrscheinlich dann da gestorben. Aber das kann nur schiefgehen, ja. Elia, der war zwar ein begeisterter und begeisternder Prophet und viele Theologen sehen ihn auch als einen Vorläufer von Jesus, so wie Johannes auch ein Vorläufer von Jesus ist, aber er ist ein ganz normaler Mensch, neben all den Eigenschaften, die er eben hat als Prophet und dem ganzen Auftrag, den er bekommen hat. Mit all den Stärken und Schwächen, die Menschen halt eben nun mal so haben. Und ganz klar ist, er kann die Sünde nicht wegnehmen. Er kann die Sünde genauso wenig wegnehmen, wie man durch das Gesetz gerettet werden kann. Denn die Sünde überwinden, das kann nur Jesus, der dafür ans Kreuz gegangen ist, für unsere Sünde. Ich denke, das ist der eine Aspekt dieses Bibeltextes. Was ist Gottes Auftrag und wo endet er? Elia war der Vorläufer von Jesus, er hat die Macht Gottes und die Not der Sünde aufgezeigt, aber er kann sie nicht lösen. Er ist da eben nur ein Baustein drin, erst Jesus kann das lösen. Und der zweite Aspekt ist aber, Elia als Mensch, als Nachfolger Gottes, wie geht es ihm denn jetzt eigentlich und wie kommt er wieder zurück zu Gott? Wie geht es jetzt nach dieser Krise unter diesem Ginsterbusch weiter? Stirbt er dann? Na gut, ich meine, das wisst ihr natürlich alle, ihr habt es ja alle gelesen, ihr seid schon lange Christen, denke ich mal, aber wie Gott jetzt Elia wieder zu sich zurückzieht, darum soll es jetzt im Weiteren gehen. Letztlich ist es so eine Art Heilungsprozess. Vielleicht mit einer kleinen Vorsichtsanmerkung dabei. Ich möchte jetzt sozusagen nicht das Wort reden, zu behaupten, dass Depressionen nichts Medizinisches sind, dass man keine Seelsorger braucht und so weiter und so fort. In diese Richtung soll es jetzt überhaupt gar nicht gehen. Das hat alles natürlich seinen Sinn. Es geht jetzt einfach darum, wie Gott einen angefochtenen Christen, einen zutiefst angefochtenen Anhänger wieder zu sich zurückziehen kann und wie er ihn wieder heilen kann, geistlich gesehen und menschlich gesehen. Wenn wir den Text angucken, sehen wir, dass das in verschiedenen Schritten passiert. Das erste ist, es kommt ein Engel und er versorgt Elia mit dem, was man so wirklich gegenständlich braucht. Wasser und Brot und mit ganz viel Ruhe, mit Schlaf, mit der Möglichkeit, einfach wieder zu sich zu kommen, mit der Möglichkeit, wieder Vertrauen in Gott zu schöpfen, aus dem Alltag einfach herausgenommen zu werden. Ich denke, dass die Wüste nicht der schlechteste Ort für sowas ist, für so eine Krise. Denn Wüsten sind per se eigentlich schon mal bei all der Wüstenromantik, die man vielleicht aus Filmen so kennt oder vielleicht aus Urlaubsausflügen, wo man das Ganze wohlbehütet macht. Habe ich auch schon mehrere Male hinter mich gebracht, war immer toll, aber hat immer nur deswegen geklappt, weil irgendjemand mit dem Jeep und vielen Wasserkanistern dabei war. Aber ansonsten sind Wüsten natürlich ein lebensfeindlicher Ort, wo man nur mit Unterstützung leben kann. Ein Ort, um zur Ruhe zu kommen, andererseits natürlich wieder auch. Ein Ort, wo man innerlich werden kann, wo all das, was uns im Alltag uns selbst ablenkt, einfach auf einmal weggenommen ist. Ein Ort, wo man den Durst, den man hat, auch spüren kann. Den Durst nach Wasser und den Durst nach Leben, nach Gott, nach Begegnungen. Und dadurch, dass alles weggenommen ist, ist es auch ein Ort, um auch mal leise Töne zu hören gegenüber all dem Lauten, was immer auf uns reinprasselt. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal an andere Bibeltexte denken, dann kann man da so zusammenfassen, dass Wüsten eigentlich typisch sind für Menschen, mit denen Gott was vorhat. Wenn wir gucken auf Mose, auf das Volk Israel, was 40 Jahre lang in der Wüste war, auf Johannes der Täufer oder auf Jesus, die hatten alle ihre Wüstenzeiten. Wüstenzeiten, wo sie raus waren aus dem Alltag, wo sie vielleicht auch mal versucht waren, depressiv waren, was auch immer passiert ist. Aber immer war eine elementare Gotteserfahrung dabei. Ich denke, dass auch wir unsere Wüsten haben, persönlich, Zeiten der Krankheit, Krisen in Beziehungen, in der Gemeinde gibt es sicherlich auch bei euch Momente, wo ihr zweifelt, wo ihr den Eindruck habt, Sachen stehen still oder ihr seht jetzt einfach nicht, wie geht es weiter. Ich denke, wir alle kennen das Gefühl, dass man jahrelang sozusagen auf der Stelle tritt und keine Perspektive und keine Berufung mehr hat. Ja, es gibt irgendwie so das Wort von krummen Wegen. Ja, auf krummen Wegen schreibt Gott gerade. Ich glaube, dass so krumme Wege etwas ganz, ganz Typisches sind. Ja, dass es einfach nicht immer weiter so nach vorne geht, ja, sondern dass es durchaus auch mal wieder zurückgeht, einen Schritt. Und dieses Zurück uns halt eben die Möglichkeit bietet, auch mal innezuhalten, aufzutanken, von Gott etwas Neues gezeigt zu bekommen, mit Gott mehr Gemeinschaft zu haben und eben nicht immer voranzustürmen. Ich denke sogar, dass ein echter Glaube ohne so eine Wüste gar nicht zu haben ist. Wenn es wirklich um was Großes geht, um was Substanzielles, dann ist da eigentlich fast immer auch so eine Versuchung mit verbunden oder ein Zweifel, eine Sinnkrise, von der wir angefochten werden. Und dann denke ich, ist es gut, wenn wir uns von Gott einfach rausnehmen lassen aus dem Alltag und einfach mal innehalten können und uns fragen, was will er denn eigentlich wirklich von uns? Aber dieses Rausnehmen, das ist eigentlich nur ein erster Schritt. Ja? Es muss danach auch noch einen zweiten Schritt geben, nämlich die Gottesbegegnung. Es ist ja kein Selbstzweck, er macht ja nicht nur eine Meditation da irgendwie oder Gymnastik oder baut Fett ab oder was auch immer, sondern das Ziel ist, dass er einen Neustart machen kann, einen Neustart geprägt durch eine Gottesbegegnung. Und das macht Gott eben so, dass er Elia an den Berg Horeb führt, in eine Höhle in der Wüste Sinai. Höhle, könnte man sagen, das steht für Zuflucht, für Geborgenheit, für eine wirklich Umschlossenheit, für eine Geborgenheit. Man kann aber auch sagen, es ist eine Rückkehr zu den Ursprüngen oder Wurzeln des Glaubens, weil das ist der Berg, wo auch die 10 Gebote gegeben worden sind. Also ein ganz existenzieller Berg im Glauben der Juden. Ja, und die Höhle steht für den Rückzug aus der Welt ins Innere, in das Innere unserer Seele hinein, könnte man sagen. Das Innerste des Glaubens, die Gemeinschaft mit Gott. Und tatsächlich spricht Gott hier auch direkt. Was machst du hier? Also eine völlig direkte Frage. Und jetzt geht es ihm erstmal nicht mehr um Arbeitsaufträge oder um neue Projekte, so jetzt kommen wir ein bisschen zur Ruhe und dann bringt das mal wieder in Ordnung mit den Baalspriestern, sondern es geht hier wirklich um Elia als Person, um seine Beziehung zu Gott. Man könnte sagen, fast so eine Art Seelsorge, eine Seelsorge ganz direkt bei Gott. Und Elia, der kann sein Scheitern jetzt hier auch ganz direkt vor Gott aussprechen und seine Gedanken und seine Selbstanschuldigung durch auch mal unterbrechen. Ich möchte den letzten Teil des Textes für heute nochmal lesen, wie das sich so gestaltet. Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin alleine übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Ja, wir sehen, der Elia antwortet mit einer ziemlich genauen Darstellung des Vorgefallenen, so zumindest aus seiner Perspektive. Sie ist nicht so ganz korrekt, kann man sagen, weil die Einschätzung, ich allein bin übrig geblieben, die ist definitiv nicht richtig. Wenn man den Text noch weiterlesen würde, kommt man irgendwann drauf, dass da doch 7000 Leute außer ihm übrig geblieben sind. Aber man kann natürlich sagen, in dieser Situation, dieser Krisensituation, hat er wahrscheinlich auch die wirklich noch positiven verbliebenen Sachen, die es ja durchaus auch gab, einfach gar nicht mehr sehen können. Er hat einfach so geantwortet, wie er sich gefühlt hat. Und das konnte er Gott ganz offen und ehrlich direkt sagen. Ja, und jetzt haben wir eben diese Stelle der direkten Gottesbegegnung, die es in der Bibel ja sehr selten gibt. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wie interpretieren wir diese Gottesbegegnung? Wie Beziehung gesagt, ich meine natürlich Gottesbegegnung. Am besten natürlich aus der Perspektive von Elia, denn ihm gilt es natürlich in erster Linie, ihm geht es jetzt erstmal hier. Natürlich können wir auch davon lernen, natürlich gilt die Begegnung mit Gott irgendwo am Ende auch uns, aber in erster Linie gilt das Ganze natürlich eben Elia. Und da geht jetzt die ganze Erscheinungsform Gottes aus dem Alten Testament los. Ja, Feuer, Sturm, Erdbeben. Der Elia kennt das natürlich, da hat das Feuerwunder am Karmel ja selbst erlebt und er kannte die Geschichte von der Feuersäule über der Stiftshütte. Die Frage ist, nachdem diese tolle, wunderbare Feuererscheinung, die er da am Berg hatte, wenn die jetzt einfach nochmal gekommen wäre, die er da von beim Opfer gehabt hat, wenn die jetzt einfach nochmal gekommen wäre, hätte ihm das denn irgendwie überzeugt? Wahrscheinlich nicht tiefgreifend, denn das Volk Israel hatte ja laufend solche Erscheinungen gehabt. Und trotz all dieser Gotteserscheinungen, Gottesbegegnungen, ist es eigentlich immer wieder abgefallen vom Glauben. Wir können uns natürlich fragen, was wären denn Feuer und Erdbeben und Sturm für uns, wenn hier jetzt 800 Leute säßen oder ständen. Ja, ist ein bisschen eng, aber man kann es sich ja trotzdem wünschen. Das wäre sicherlich was Tolles. Oder Massenbekehrungen hier in Wiesloch-Walldorf, die beste Freikirche Deutschlands zu sein. Würden wir daraus die Anwesenheit Gottes ableiten können oder würden wir das auch tun können, wenn das Ganze viele, viele, viele Nummern kleiner ist? Ich glaube, dass es etwas Tiefgreifenderes gibt als diese äußerlichen Wunder, wie sie halt eben mit Feuer und Sturm und Wasser da halt eben und Erdbeben eben passieren. Und das ist die innere Begegnung mit Gott. Und die findet hier statt. Elia, der nimmt das als ein stilles, sanftes Sausen wahr. Man könnte auch sagen, so eine Art geheimnisvolle Lehre. Es wird ja gar nicht so genau beschrieben, was hier passiert ist. Es wird nur gesagt, hier zeigt sich Gott. Und wir merken es auch bei all der unscheinbaren Schilderung, die wir haben. Elia verhüllt sein Haupt und wir können wirklich ja spüren, ja, hier begegnet ein Mensch Gott. Und das würde ich sehen als eine Steigerung noch des Karmelwunders, weil er noch größer und noch mächtiger und noch toller, das würde nicht zum Erfolg führen, abgesehen davon, dass unser Verstand das irgendwann natürlich auch gar nicht mehr fassen kann. Und ich denke, was Elia hier lernt aus dieser Begegnung, das ist, Gott muss nicht aus menschlicher Kraft groß gemacht werden. Gott will Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die auf Gott hören. Und Gott ist Herr. Er kann sich offenbaren, wie er will, wann er will und wem er will. Es gibt da von Karl Barth einen Satz. Gott ist der ganz andere. Und ich glaube, das will ausdrücken, dass wir Gott nicht aus unserer Erfahrung, aus unseren Wünschen, aus unserem eigenen Verständnis ableiten können oder dass wir auch über Gott nicht verfügen können. Jetzt beten wir einfach mal eine Stunde lang und genau dann kommt Gott und ist genauso, wie wir jetzt gerade gebetet haben. Nein, Gott ist ganz anders und die Begegnung mit ihm ist wirklich ein Wunder und ein Geschenk. Wenn wir jetzt nochmal so auf diese 3000 Jahre, ist das ja ungefähr her, da zurückgucken auf diese Geschichte, dann sehen wir, da ist ein sehr eifriger, übereifriger Prophet, der wollte für das Heil Israels kämpfen. Er scheiterte beim Götzendienst, obwohl das Wunder geschah und er sah keine Perspektive mehr. Und dennoch, wenn wir eben jetzt von 3000 Jahren auf diese Geschichte zurückgucken, dann können wir sagen, ja, er hat Erfolg. Nicht Erfolg in der Situation, in der er jetzt gerade ist, aber er hat Erfolg, weil eben Teil eines viel, viel größeren Plans ist, eines Plans zur Rettung der Menschen von der Sünde. Eben als kleiner Baustein auf dem Weg hin zu Jesus am Kreuz, zum wirklichen Sieg über die Sünde, die ein Mensch nicht bringen kann. Und dadurch, denke ich, können wir auch sagen, zu Recht gilt er als ein großer Prophet. Gott drückt das Weitere dann durch ganz einfache Anweisungen auf. Also er gibt ihm wieder einen ganz klaren Auftrag, nachdem Elia da in der Lage ist, da drauf zu hören. Er soll neue Könige salben, die weltlichen Dinge regeln. Also im Endeffekt ist das eine Revolution, die da passiert. Da wird einfach gerade mal so ein Königshaus am Ende abgesägt. Er soll einen Nachfolger suchen, Elisa, der dann an seiner Stadt nach der Entrückung Elias in den Himmel, die auch stattfindet, dann das prophetische Werk fortsetzt. Das sind sehr kurze Werke für ein riesiges Projekt, wie es so weitergeht, aber das spielt jetzt an der Stelle vielleicht eben auch gar nicht die Rolle. Es geht ja wirklich darum, welchen Auftrag hat Gott eben für Elia und wie verhält er sich eben da drin. Und kommen wir mal auf den Tatglauben von Elia zurück. Ich denke, dass der Bibeltext uns jetzt heute einen ganz wichtigen Punkt zeigt, nämlich dass ein Tatglaube eine Ergänzung braucht. Sowas, ja, ich würde es einfach mal inneren Glauben nennen. Und da habe ich mal ein Bild mitgebracht. Das ist dieser Baum. Genau. Wir sehen einen Baum mit einem Stamm, Wurzeln, mit einer Baumkrone. Und ich denke mal, dass wir die Krone, das, was wir äußerlich sehen, das, was oben ist, als den Tatglauben sehen können. Ja. Da, an dem Baum, da, den sehen wir, der wächst, der kann dem Sturm trotzen. Aber überlegen wir jetzt einfach mal, was passiert, wenn so wirklich ein richtiger Sturm kommt und die Wurzeln sind nicht da, die Wurzeln sind einfach viel zu wenige oder sie sind faul, dann wird dieser Baum natürlich wackeln und dann wird er umfallen und mit ihm ja sozusagen das ganze Ich, wenn wir diesen Baum als Sinnbild für uns selbst nehmen. Und deswegen denke ich, ist dieser innerliche, der auch kontinuierliche Glaube, dem diese Wurzeln hier in diesem Bild entsprechen sollen, der muss das Fundament sein für unseren Glauben, damit wir halt eben nicht in dieses Wackeln kommen, wenn wir so ein Projekt vor uns haben, dass wir eben auch Stürmen und all dem, was so um uns herum passiert, eben auch widerstehen können. So wie Elias innerer Glaube eben in dieser Wüste gewachsen ist und Wurzeln schlagen konnte in dieser lebensfeindlichen Umgebung. Anderes Bild wäre Simeon, der jahrelang im Tempel gewartet hat auf den Messias, jeden Morgen immer wieder in den Tempel gegangen ist und einfach treu und brav gewartet hat. Kommt jetzt der Messias und irgendwann kam Jesus oder wurde Jesus gebracht als Kind, als Baby und er hat ihn darin erkannt nach ganz, ganz vielen Jahren. Oder für uns kann es heißen, einfach die regelmäßige Zeit, die wir mit Gott haben, vielleicht nicht nur das Eifern nach ganz tollen Sachen, nach den riesengroßen Projekten, sondern vielleicht einfach auch wirklich das Alltägliche, jeden Tag mit Gott Gemeinschaft haben, zu beten, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Aber bei all dem brauchen wir natürlich auch den Tatglauben, ja, diese überschießende Begeisterung für Jesus oder überhaupt auch das Ernten von Früchten, ja, weil ein Baum, der hat nun mal seine Früchte nicht in den Wurzeln, sondern er hat sie halt eben oben in der Krone, ja, das heißt, nur in der Ergänzung von den Wurzeln und von der Krone funktioniert das System Baum eigentlich und kann eine Frucht tragen, mit der man was anfangen kann oder mit der Baum, ja, der Baum ist eigentlich nicht für uns da, wenn man ganz ehrlich ist, er ist für sich da, aber eben auch, dass der Baum weiterleben kann, dafür braucht er natürlich die Früchte. Also ein Glaube ohne so eine überschießende Begeisterung, wie ein Baum überschießend Früchte produziert, der ist am Ende ein Glaube ohne Werke, könnte man sagen, ein toter Glaube. Aber wachsen wiederum kann so ein Stamm oder so eine Krone halt eben auch wieder nur, wenn die Wurzeln da sind. Es braucht beides. Da wir gerade diesen Baum haben, so ein praktisches Bild, kann man viel zu sagen. Ich finde, man sieht hier so, da guckt so ein Ast raus, ja, wird vielleicht nicht unbedingt stören, aber manchmal stört das auch. Ja. So ein Tatglaube, der hat da doch irgendwie manchmal die Eigenschaft, eben so ein bisschen überzuschießen. Wir hatten am Anfang diese Stelle, wo er die Baalspriester schlachtet, ohne dass ich jetzt bewerten will, ist er da übergeschossen oder ist das theologisch okay. Es gibt sicherlich immer wieder diese Momente, wo man sagt, jetzt bin ich einfach einen Schritt zu weit gegangen. Und so wie ein Gärtner einen Ast, der vielleicht in eine falsche Richtung wächst oder stört, einfach abschneidet, damit der Rest des Baumes besser wachsen kann, kann das auch unserem Glauben passieren, dass wir einfach Jesus die Möglichkeit geben, dass er ja, die Sachen, die an unserem Tatglauben zu überschießend sind, in die falsche Richtung wachsen, dass er die vielleicht einfach entfernt, den Übereifer, den wir haben, eindämmt. Gut, ja, nehmen wir einfach mal mit, Gottes Aufträge, die können sich ändern. Sie haben ihre eigenen Zeitpläne, die nicht unbedingt unseren Zeitplänen entsprechen. Sie haben ihre eigene Erfolgsskala. Und wir müssen damit leben, dass Gottes Pläne nicht so sind, wie wir sie gerne hätten oder wie sie uns zu sein schienen. Der innere Glaube, denke ich, der wird uns helfen, das immer wieder neu zu hinterfragen, mit Gott in Kontakt zu sein, zu fragen, Gott, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Was ist denn jetzt heute dein Plan? Ist es noch das, was ich wirklich glaube und denke, was dran ist? Oder hat sich das jetzt eigentlich geändert? Geht das jetzt für mich in eine andere Richtung? Wie gesagt, Gott schreibt mit krummen Wegen durchaus auch gerade. Und dieses Krumme kann uns wirklich auch helfen, Kraft zu schöpfen. Ja, so wie halt eben vielleicht, wenn man den Baum, na die Hälfte ist vielleicht ein bisschen viel, ich bin kein Gärtner, aber wenn man was wegschneidet, dann braucht es Zeit und dann wächst es und dann wächst es wieder in die richtige Richtung. So wie Elia sind wir keine Weltretter. Ja, wir können nicht die Welt retten, sondern wir sind einfach nur Bausteine in dem großen Plan, den Gott hat. Wir sind sicherlich aufgerufen, Sünder zu benennen, anderen von Christi Vergebung zu erzählen. Aber wir sind keine Kämpfer aus eigener Kraft. Das würde uns einfach überfordern und jeden von uns, denke ich mal, in so einen christlichen Burnout versetzen. Also Einladung, lasst euch in die Wüste schicken, wenn das dran ist, wenn der Tatglaube erschöpft ist und der innere Glaube Stärkung braucht und die Gottesbegegnung braucht. Ich weiß nicht, wie ihr das hier so handhabt. Ich habe da diese Predigt eigentlich schon mal in Heidelberg gehalten und wir machen es in Heidelberg häufig so, dass wir Arbeitszettel haben, ja, weil ich denke, ihr habt vielleicht auch Hauskreise und wenn ihr Lust habt, ich habe die Arbeitszettel hier, könnt ihr euch mitnehmen. Also wenn ihr so eine Art Predigt-Nachgespräch in euren Kleingruppen, Hauskreisen oder persönlich so machen wollt, habe ich da so ein paar Anregungen mit. Dann könnt ihr nochmal so aus eurer Sicht über den Text drüber gehen und überlegen, was sagt mir das denn eigentlich? Sehe ich das Ganze vielleicht ganz anders oder welchen Auftrag gibt das mir persönlich? Also Einladung, nehmt euch gerne Zettel mit, ein paar habe ich dabei und dann könnt ihr euch damit beschäftigen. Wenn wir zurückgehen zu Hornbach, ich denke, wir sollen und wir dürfen Dinge zu unserem Projekt machen. Ihr habt in eurer Gemeinde wahrscheinlich auch viele Sachen, die jetzt einfach dran sind, wo man anpacken muss, wo es vorwärts gehen muss, wo man einfach was tun muss. Das soll natürlich in keiner Weise in Abrede gestellt werden. Aber wir wollen jetzt nicht sowas wie so ein, ich nenne es mal ein Bulimie-Projekt, das erst so pendelt von Himmel hoch jauchzt und dann bumm, kommt der Abfall, wie das jetzt halt eben hier war, wo wir zwischen ja, Verzückung und tiefer Depression pendeln. Keine eigenmächtigen Projekte, sondern eben etwas, was kontinuierlich getragen ist von Schritten, die wir gemeinsam mit Gott gehen. Und ja, wenn wir auf den allerersten Satz, den ich so gesagt habe, zurückkehren, das Bettenmachen, vielleicht ist das Bettenmachen doch eigentlich ein ganz gutes Beispiel, eine ganz gute Übung dafür, auch für uns Männer. Amen.